Nächster Halt, Universität.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 9b-Podcasts. Heute wird es mal wieder politisch bei uns, denn wir haben den grünen Bundestagskandidaten Sebastian Lederer bei uns im Podcast.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ja, Sebastian, erzähl vielleicht zu Beginn ein paar Worte über dich und stell dich kurz vor.
Gut, also ich bin Sebastian Lederer, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Student der Architektur an der HTWG in Konstanz und eben auch hier jetzt als grüner Bundestagskandidat oder als ehemaliger grüner Bundestagskandidat, muss man ja dazu sagen. Die Bundestagswahl liegt ja jetzt knapp eine Woche zurück.
Ja, du hast schon angesprochen, du hast für den Bundestag kandidiert. Was hat dich denn dazu motiviert, sich so politisch zu engagieren?
Für mich war es wichtig, mich einzubringen, weil ich sehe viele Problemstellungen und ich möchte nicht immer nur darüber sprechen, sondern ich möchte auch handeln und was verbessern. Und deswegen bin ich angetreten, weil ich eigentlich eine Verbesserung für die Menschen erreichen wollte und das eben im Bundestag umsetzen wollte. Und bei den Grünen habe ich halt die Chance gesehen, auch als junger oder als junger Mensch, der noch nicht so lange politisch aktiv ist. Ich bin jetzt seit fast 2 Jahren bei den Grünen oder ein bisschen mehr als 2 Jahre bei den Grünen. Dort auch die Chance zu kriegen, als Kandidat anzutreten und mit meinen Punkten eben auch dann dafür zu kämpfen, dass es auch ein Thema wird und dass man das dann natürlich auch nach außen tragen kann.
Also du möchtest nicht nur aktivistisch tätig sein, sondern wirklich auch praktisch in der Politik Dinge verändern.
Ja, quasi. Also ich war früher halt viel ehrenamtlich aktiv, auch beim Roten Kreuz oder jetzt auch bei den Architects for Future, also auch auf der aktivistischen Seite oder auf der helfenden Seite. Und da sieht man einfach auch viele Missstände, auf die man jetzt keinen direkten Einfluss hat. Und das hat man als Politiker oder als Politikerin. Und deswegen bin ich angetreten, um auch diesen Einfluss und die Probleme, die ich sehe, anzupacken.
Ja, du hast gesagt, du bist schon länger politisch aktiv. Seit wie lang denn und wie kam es dann dazu, dass du tatsächlich kandidiert hast?
Ja, also wie gesagt, eigentlich erst seit ein bisschen mehr als 2 Jahren. Ich bin damals aus Kanada zurückgekommen. Also ich habe erst eine Schreinerlehre gemacht, war dann in Kanada für 2 Jahre und habe dann hier in Konstanz Architektur angefangen zu studieren und bin in dem Zug dann auch den Grünen beigetreten, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach mal politisch mitwirken und mich ein bisschen einbringen, ein bisschen auch bei der Grünen Jugend aktiv sein und war dann eigentlich erstmal innerhalb der Partei aktiv, so ein Jahr lang, und durch Corona wurde dann auch die Nominierungsveranstaltung für den Bundestagskandidaten oder die Bundestagskandidatin nach hinten verlegt. Und nur deswegen habe ich eigentlich überhaupt die Chance gesehen, zu kandidieren und habe gedacht, hey, ich trete jetzt einfach mal an und mache das Angebot an die Menschen in der Grünen Partei, die dann bei der Kreismitgliederversammlung eben mich dann auch mehrheitlich gewählt haben als Bundestagskandidat. Also ich war damals 1 Jahr bei den Grünen und habe schon die Chance gekriegt, weil die Menschen irgendwie entweder mein Potenzial gesehen haben oder dachten, der kann das bestimmt gut machen, und so bin ich dann Kandidat geworden. Und seitdem habe ich dann Wahlkampf geführt, also ich bin jetzt seit fast 1 Jahr lang war ich jetzt im Wahlkampf, die Nominierung war im September 2020 und die Bundestagswahl war dann auch im September 2021, und so lange bin ich jetzt eigentlich sehr aktiv gewesen, um natürlich auch ein gutes Ergebnis bei der Wahl zu erzielen.
Ja, das hast du ja durchaus erreicht. Also du hast durchaus ein beachtliches Ergebnis, besonders in der Stadt Konstanz, geholt. Hier hast du Platz 1 bei den Erst- und Zweitstimmen belegt. Aber leider hat es über den Wahlkreis dann doch nicht gereicht.
Ja, also fast jeder Dritte oder jede Dritte hat mich in der Stadt Konstanz gewählt. Und das ist wirklich auch ein großes Dankeschön an die Menschen, die mich gewählt haben, weil sie auch an mich geglaubt haben oder weil sie denken, dass grüne Politik was verändern kann. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber leider hat es nicht ganz gereicht. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir halt im Landkreis noch nicht die Basis haben, die jetzt beispielsweise CDU oder SPD als Volksparteien haben. Und da sind wir jetzt auch dran, das nochmal verstärkt anzugehen, dass wir dann auch bei den nächsten Kommunalwahlen, die 2024 sind, glaube ich, dass wir dort dann auch im ländlichen Raum gut auftreten können und dort dann auch in die Gemeinderäte reinkommen und dann dort auch eine Basis haben, um natürlich auch grüne Politik vor Ort stärker vertreten zu können.
Also du lässt dich nicht entmutigen und machst jetzt auf jeden Fall weiter.
Ja, ich bin bei den Grünen beigetreten, weil ich glaube, dass die Grünen die Partei sind, die die Zukunftsaufgaben wirklich angehen wollen und sie auch sehen überhaupt und anerkennen, beispielsweise die Klimakatastrophe. Und wenn ich jetzt aufhören würde, dann wäre ja nichts erreicht, weil wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sein müssen, um die Klimakrise wirklich ernsthaft anzugehen.
Ja, du hast jetzt die Klimakrise angesprochen. Das ist einer deiner politischen Schwerpunkte. Möchtest du mal uns darüber erzählen, was noch deine weiteren politischen Themen sind, für die du dich einsetzt?
Also Politik wird von Menschen gemacht und Menschen haben immer die unterschiedlichen Hintergründe. Und so habe ich auch meinen Hintergrund. Ich habe schon ein bisschen angesprochen. Ich war im Roten Kreuz aktiv, war dort im Betreuungsdienst beispielsweise tätig. Dort haben wir Flutopfern geholfen, haben Unterkünfte aufgebaut, auch bei der großen Anzahl an Flüchtlingen, die hierher kamen. 2015 haben wir dann angefangen, den Menschen zu helfen und Turnhallen umgebaut und so weiter. Und deswegen ist für mich auch wichtig, dort aktiv zu sein, im Katastrophenschutz, den Menschen, also auch politisch, das Ehrenamt zu stärken und zu fördern, damit Menschen auch weiterhin bereit sind, anderen Menschen zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Und genauso dann auch in dem Zusammenhang eben eine Flüchtlingspolitik, die human ist und die Menschen nicht einfach ertrinken lässt, sondern auch aktiv eine Seenotrettung unterstützt und nicht immer nur Steine in den Weg legt. Oder als Handwerker, als Schreiner ist es mir wichtig, oder auch als Architekturstudent, die Gleichwertigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung wieder zu stärken, weil das ist das, was uns in Deutschland gerade auch sehr stark abhanden kommt, im gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn Teile oder Berufsteile gar nicht in Parlamenten vertreten sind und sich dann auch nicht gehört fühlen oder vertreten fühlen. Und das ist auch eine Gefahr für die Demokratie, wo wir natürlich anpacken müssen und wo wir was verändern müssen, damit die Spaltung auch wieder nachlässt oder damit wir da eben den Zusammenhalt deutlich wieder stärken können.
Ja, gerade die Grünen-Partei gilt ja manchmal auch als Partei der Akademiker oder der Besserverdienenden. Was sagst du denn zu diesem Eindruck? Wie siehst du das?
Das ist ein Eindruck, der auch deswegen entsteht, weil viele MandatsträgerInnen AkademikerInnen sind. Das ist so. Ich glaube, wir haben im Bundestag im Neuen jetzt genau eine Nicht-Akademikerin. Und wir sehen das bei den Grünen durchaus auch intern in der Basis als ein Problem an. Aber wir sind auch dabei, das Problem strukturell anzugehen. Ich habe eine bundesweite Vereinigung gegründet, die heißt Handwerksgrün, wo wir uns genau mit dem Thema beschäftigen, wie können wir eine grüne Handwerkspolitik machen und wie können wir Menschen mitnehmen, die wir im Moment nicht abholen. Und bei der Bundestagswahl hat sich halt gezeigt, dass 8% der ArbeiterInnen die Grünen wählen und im Durchschnitt der Bevölkerung halt fast 15%. Und da sehen wir halt eine Diskrepanz, die wir jetzt aktiv angehen wollen. Eben indem wir Menschen ansprechen, eben indem wir auch als grüne HandwerkerInnen, die es auch viele gibt in ganz Deutschland, die halt in Kommunalparlamenten sitzen, die sich vor Ort auch sehr stark engagieren. Es gibt viele Zimmerleute, viele auch Steinmetzinnen und so weiter. Also da gibt es auch ein Potenzial, Menschen anzusprechen, wenn wir die Menschen auch nach vorne stellen, und daran arbeiten wir.
Also glaubst du wirklich, dass durch die Repräsentation auch innerhalb der Partei neue Bevölkerungsgruppen erreicht werden können?
Ich glaube schon. Also das ist eigentlich, ich glaube, das ist der Knackpunkt, wo wir auch ran müssen, weil eben Menschen sich mit Menschen identifizieren. So, und wenn man, das ist wie bei einem guten Film, also so vergleiche ich das immer. Wenn ich einen Film als gut erachte, dann habe ich mindestens eine Person drin, mit der ich mich gut identifizieren kann. Wenn ich das nicht habe, dann ist es für mich kein guter Film. Und genauso sehe ich das beim Bundestag. Wenn ich Menschen habe, die meine Interessen und mich als Person auch vertreten, wo ich mich dann auch mit identifizieren kann, dann ist es ein guter Bundestag für mich. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es kein guter Bundestag für mich. Und dann fühlt man sich nicht repräsentiert und dann wählt man vielleicht auch Parteien, die man nicht wählen sollte.
Ja, gerade die junge Generation wird ja weiterhin im Bundestag, ist weiterhin dort unterrepräsentiert. Und eine Möglichkeit, das zu lösen, wird ja auch im Wahlrecht ab 16 gesehen. Wie siehst du das? Also was hältst du von der Idee, die zurzeit ja auch in Berlin bei den Ampelsondierungen eine Rolle spielt.
Ich finde die Wahlalterabsenkung auf 16 ein starkes Signal und ich finde es auch gut und wichtig, weil man damit eben auch junge Menschen anspricht und man auch junge Menschen stärker nochmal politisiert, was auch wichtig ist, weil wir brauchen Menschen, die sich am politischen Diskurs beteiligen und die sagen, wie sie sich die Welt vorstellen und wie sie sie haben wollen und sich da dementsprechend dann auch einbringen. Und ich glaube, die Wahlalterabsenkung kann das fördern. Und ich glaube, im Gespräch ist auch die Wahlalterabsenkung für das Aktive oder besser gesagt für das Antreten dürfen auf 16 Jahre bei Kommunalwahlen beispielsweise, damit auch junge Menschen sich kommunalpolitisch engagieren und sich dort einbringen können. Und ich glaube, das ist was, was auch nochmal so eine stärkere Bindung schaffen kann, wo dann auch Menschen sich gehört fühlen, wo sie dann antreten können und wo sie dann auch mitbestimmen können. Und wenn man mitbestimmen kann, dann ist das immer gleich anders, als wenn über einen bestimmt wird. Und deswegen ist die Wahlalterabsenkung eine gute Sache.
Ja, wir sehen ja auch gerade bei der jungen Generation, dass die Wahlbeteiligung doch relativ gering ist. Und das könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass sich junge Leute gerade von der Politik nicht so repräsentiert fühlen.
Wobei sich das jetzt auch mit dem neuen Bundestag vielleicht ein Stück weit ändern könnte, weil es sind vor allen Dingen bei den Grünen viele, viele junge, neue Leute reingekommen, zahlenmäßig sogar die meisten und anteilsmäßig auf jeden Fall die meisten. Auch die SPD hat viele neue, junge Kandidierende mit reingekriegt. Und es bleibt spannend, ob das jetzt auch nochmal ein Zeichen ist, auch für junge Menschen, dass Politik eben nichts mehr nur für alte Menschen ist.
Ja, du hast selbst in einem Interview mal gesagt, dass der Bundestag überaltert ist. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen gebessert, aber er ist weiterhin im Vergleich zur Bevölkerung etwas zu alt. Ja. Glaubst du, das reicht da einfach das Wahlalter abzusenken oder welche begleitenden Maßnahmen braucht es da? Braucht es zum Beispiel eine Quote für junge Kandidaten innerhalb von Parteien?
Ich glaube tatsächlich, dass es in manchen Parteien das schon gibt. Ich glaube, die SPD hat sowas. Aber wir sehen ja, dass bei den Grünen beispielsweise das auch gut funktioniert ohne Quote bei jungen Menschen. Aber ich glaube, alle Parteien müssen sich fragen, wie sie mehr junge Menschen auch aktivieren können, wie sie mehr junge Menschen für Politik begeistern können. Und die Grünen sind die einzige Partei, soweit ich das gerade auf dem Schirm habe, die jetzt gerade aktiv weiter wächst, also die einen starken Zuwachs hat, vor allen Dingen auch bei jungen Menschen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, was die Grünen schon gut machen und wo vielleicht die anderen Parteien nochmal was lernen könnten, wie Parteien auch auf junge Menschen zugehen, wie man Nachwuchs auch gewinnt, weil das ist die entscheidende Frage, um sich als Partei auch halten zu können.
Ja, die Digitalisierung wird hier ja auch oft als Chance gesehen, wie man junge Menschen mehr in die Politik integrieren könnte. Schweben dir da Ideen vor, wie man das machen könnte?
Ich meine, man sieht es ja auch an der Wahl. So junge Menschen haben vorwiegend Grüne und FDP gewählt und das sind halt zwei Parteien mit starken Punkten, Grüne beim Klimaschutz, FDP bei der Digitalisierung. Und wenn man natürlich Themen vertritt, die junge Menschen anzieht, dann kann man natürlich auch junge Menschen eher dafür begeistern. Und wenn jetzt die anderen Parteien auch noch ein stärkeres Profil zulegen würden und sich auch Themen von jungen Menschen anschauen, dann wird es vielleicht noch weiter auch junge Menschen ansprechen und dann auch für Politik begeistern können.
Ja, zurzeit wird, wie eingangs schon erwähnt, die Ampelkoalition in Berlin verhandelt. Was erhoffst du dir von dieser Koalition speziell für jüngere Menschen?
Das wird sehr spannend. Was erhoffe ich mir? Ich hoffe, dass wir einen Bundestag haben oder eine Regierung haben, die dann auch mehr auf die Rechte von LGBTQI-Plus-Menschen schaut, dass wir eine Regierung bekommen, die inklusiver agiert als die letzte. Also, dass wir auch schauen, wie wir Menschen mit Behinderung besser einbinden können, wie wir sie besser auch teilhaben lassen können, sowohl an Studium, Ausbildung, Arbeit, wie wir auch Menschen wieder als Menschen wahrnehmen können. Ich glaube, in den Menschenrechten kann das einen starken Push geben, durch die Regierung. Und wo ich hoffe, dass es klappt, ist, dass sich die drei Parteien darauf einigen, dass die Klimakatastrophe verhindert werden muss und das mit allen Mitteln. Da wird sich zeigen, ob das kommen wird oder nicht. Da bin ich noch gespannt, genauso wie viele andere wahrscheinlich.
Ja, gerade an der grünen Basis gab es ja vereinzelt schon Kritik daran, an dem ersten Sondierungspapier, dass sich die FDP doch in manchen Bereichen relativ stark durchgesetzt hat. Hast du auch diesen Eindruck oder?
Ich glaube, die FDP hat sich in manchen Bereichen gut durchgesetzt, wie beim Tempolimit. Ich meine, SPD und Grüne haben das Tempolimit gefordert. Das wird definitiv nicht kommen, so wie es im Sondierungspapier steht. Aber so ist es bei jeder Koalitionsbildung. Man muss Kompromisse eingehen, um dann auch eigene Inhalte unterzubringen. Und wenn das Tempolimit, wenn man jetzt kein Tempolimit hat, aber das dafür sorgt, dass man in anderen Bereichen deutlich mehr Klimaschutz hinbekommt, dann ist es vielleicht was man akzeptieren muss. Wo man dafür dann natürlich vielleicht auch was bekommt, wo dann die FDP sich denkt, Moment mal, in dem Sondierungspapier, da kommen die Grünen ja voll gut weg. Das ist halt dann der Kompromiss, den eine Demokratie leisten muss. Und wo dann natürlich manche Menschen mit unzufrieden sind, aber wo ich glaube, dass das halt unsere Demokratie ist. So, am Ende wählen die Wählerinnen und Wähler und wenn ihnen das nicht gefällt, was dann am Ende dabei rauskommt, dann kann ich nur empfehlen, werdet politisch aktiv und bringt euch ein und gestaltet den Diskurs mit.
Ja, du bist jetzt sowohl Politiker als auch ein Stück weit Aktivist. Du engagierst dich ja auch bei den Architects for Future. Und gerade von der aktivistischen Seite kam, so wie von Experten kam die Kritik, dass selbst das Grünwahlprogramm nicht kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel ist. Wie bewertest du diese Kritik?
Ja, ich kann die Kritik durchaus verstehen und ich war auch einer der KritikerInnen, würde ich sagen. Aber auch bei den Grünen ist es am Ende ein politischer Diskurs, der geführt wird. Wir verhandeln basisdemokratisch. Jeder kann oder jede kann Anträge einbringen und Punkte einbringen zum Wahlprogramm. Und das ist was wir anderen Parteien voraus haben und warum unser Wahlprogramm auch so vielfältig ist, wie es ist. Aber wurden dann halt Maßnahmen beschlossen, wo man sich vielleicht auch noch gar nicht sicher war, was bedeutet das am Ende. Und dann muss natürlich ausgerechnet werden, was ist so die Bilanz von dem Ding. Und das war dann eben die Bilanz, dass es nicht für 1,5 Grad reicht. Und da müssen wir natürlich auch noch nachbessern. Da müssen wir auch Diskurse innerhalb der Partei führen. Und das wird auch in der Zukunft natürlich noch ein schwierigerer Diskurs werden, weil die Klimakatastrophe schreitet weiter voran. Und wenn wir jetzt nicht genug Maßnahmen in die Regierung einbringen können oder nicht genug der Aufgabe nicht gerecht werden, die der Klimaschutz ist, dann wird unser Budget weiter schmäler werden und wir haben dann noch weniger Zeit, um zu handeln bei der nächsten Wahl. Und dann wird es auch bei den Grünen dann die Diskussion wahrscheinlich geben, wie viele Maßnahmen sind noch in Ordnung und wie viele Maßnahmen sind es nicht. Aber der Diskurs muss von allen Parteien geführt werden. Und die Sache ist, wir sind am nächsten an das 1,5-Grad-Ziel rangekommen. Aber am Ende wurde halt entschieden, dass die Grünen 14,8% bekommen und nicht, keine Ahnung, 20, 30, was auch immer. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Klimapolitik noch nicht den Stellenwert hat, den sie haben müsste und bei den WählerInnen noch nicht so ankommt, wie es sein müsste, um der Aufgabe gerecht zu werden.
Ja, wenn wir jetzt nochmal auf das Engagement von Aktivistengruppen wie Fridays for Future oder Architects for Future blicken, frustriert es dich dann, wenn trotz diesem massiven Widerstand der Bevölkerung, trotz diesen großen Demonstrationen, die Politik das Thema weiterhin nur so am Rande behandelt hat?
Ja, also natürlich frustriert es als Aktivist, wenn man die Schäden sieht, die im Ahrtal entstanden sind, auch aus Architects for Future Sicht, wo man dann halt natürlich hinschaut, das ganze Ahrtal müsste neu aufgebaut werden, die Menschen brauchen wieder Häuser, brauchen Unterkünfte, jetzt kommt der Winter steht bevor und Wiederaufbau dauert und dass man dann immer noch nicht verstanden hat, auf vielen Ebenen in der Politik, dass Klimaschutz die deutlich günstigere Variante ist als kein Klimaschutz. Das finde ich sehr enttäuschend, weil wir sehen es auch jetzt im Sondierungspapier, die Schuldenbremse soll nicht angerührt werden, es sollen keine Steuererhöhungen kommen. Und da frage ich mich dann, wie wir Klimaschutz finanzieren wollen. Weil wenn man keine Schulden aufnimmt und keine Mehreinnahmen hat, dann muss man natürlich umschichten. Vielleicht haben wir da genug Potenzial. Da bin ich jetzt nicht tief genug drin in der finanzpolitischen Sicht. Aber nichtsdestotrotz, es muss ja was passieren. Und wird sich zeigen, wie wir das gestalten werden oder wie die neue Regierung das gestalten wird.
Ja, was kann man denn noch so tun, damit die Bevölkerung das Thema der Klimakrise ernster nimmt? Also braucht es mehr Demonstrationen oder müssen die Medien da eindrücklicher berichten? Wie siehst du das?
Ich weiß nicht, was passieren muss, damit das bei den Menschen ankommt. Ich meine, wir sehen bei Fridays for Future, die sind seit mehreren Jahren auf der Straße. Wir haben hier in Konstanz das Klimacamp seit mehr als 2 Monaten, die sich jetzt auch für den Winter rüsten, weil eben immer noch nicht genug passiert, auch auf kommunaler Ebene, auch auf Landkreisebene. Und das sind alles so Punkte, wo man natürlich als Aktivist sagt, wir machen so viel. Auch die Architects for Future, wir haben jetzt eine Musterumbauordnung eingefordert, wo wir dann konkrete Handlungswege aufzeigen, wie man beispielsweise das Bauen im Bestand einfacher machen kann, damit man eben nicht immer alles abreißt und neu baut, weil das aktuell der einfachere Weg ist, als jetzt ein Gebäude umzubauen und die Substanz, die man hat, zu nutzen. Aber mehr als die ehrenamtliche Arbeit, die jetzt schon passiert, ich weiß nicht, was da wirklich der Kosten-Nutzen-Faktor ist oder was mehr passieren muss. Aber am Ende müssen wir halt einfach verstehen, was es bedeutet. Und ich glaube, wenn es soweit ist wie im Ahrtal, dass es so weitergeht, ja, das ist ja dann halt die Häufigkeit der Katastrophen wird ja steigen. Und wenn wir dann an dem Punkt sind, wo wir es nicht mehr akzeptieren wollen, ist es halt leider zu spät. Und das ist halt der Knackpunkt, wo ich mir dann auch immer dieselbe Frage stelle, wie schaffen wir es, die Menschen wachzurütteln, die es noch nicht verstanden haben? Und wie schaffen wir es auch, Menschen zu überzeugen, die es leugnen oder die sagen, das ist nicht menschengemacht, oder? Weil auch diese Menschen sind ein Teil unserer Bevölkerung und das ist auch ein Bremsfaktor, den wir haben, wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht. Und da wird sich zeigen, wie wir das in Zukunft angehen wollen oder können.
Ja, an der Stelle wird auch viel von Klimaanpassungsgesetzen gesprochen. Haben die Grünen dazu eine Position? Also was kann ein solches Klimaanpassungsgesetz regeln?
Klimaanpassung ist notwendig, ist wichtig, weil wir eben die Klimakatastrophe vor der Haustür haben und wir uns natürlich gegen Katastrophen wappnen müssen. Aber Klimaanpassung, weiß nicht, ob das in ein Gesetz passt oder ob man da in verschiedenen Gesetzen arbeiten muss, beispielsweise im Baurecht, wo man dann auch Entsiegelungen in Städten einfordert, wo man dann auch Parkplätze freimacht für Parkanlagen, wo dann auch Regenwasser versickern kann, wo wir Dächer begrünen und sagen, dass Haushalte beispielsweise kein Regenwasser mehr in die Kanalisation einleiten dürfen, weil dann bei Starkregenereignissen die Kanalisation überflutet ist und dann die Straßen überflutet sind und so weiter. Und natürlich, also da muss auf vielen Ebenen vieles passieren, und wird sich zeigen, wie das angegangen wird. Ob das jetzt in einem Klimaanpassungsgesetz passieren wird oder in den verschiedenen Einzelverordnungen, sei es im Verkehr oder im Baurecht oder auch auf kommunaler Ebene, das wird sich dann zeigen.
Ja, hier müssen natürlich auch viele unpopuläre Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel jetzt gerade beim Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe, ob man die Häuser wieder an derselben Stelle aufbauen sollte. Und in manchen Regionen haben sie das jetzt beschlossen, dass fast alle Häuser wieder in der gleichen Hochwasserregion aufgebaut werden dürfen. Wie siehst du das als Architekt?
Ja, ist halt die Frage, ob das schlau ist, wie schlau das ist. viele Menschen vor Ort wollen auch dort gar nicht mehr bauen, weil sie gesagt haben, ich bin jetzt aus dieser Situation so gebrandmarkt, dass sie da nicht mehr leben wollen und dann natürlich auch das Haus nicht wieder aufbauen wollen. Das kann ich auch nachvollziehen. Also ich kann beide Seiten verstehen. Aber am Ende ist es auch dann, ich würde sagen, fast schon eine versicherungstechnische Frage. Beispielsweise in Passau oder in anderen Regionen, wo halt oft Flutkatastrophen stattfinden, da werden dann nach dem ersten Mal Hochwasser, wird das Haus nicht mehr gegen Hochwasser versichert, weil die Versicherer das nicht mehr leisten können. Und dann ist es halt eine Frage, wie man damit dann umgeht, wenn dann solche Schäden entstehen, die in Hochwassergebieten stattfinden, wo man sich gar nicht versichern lassen kann. Da ist das ist auch eine gesellschaftliche Debatte, die wir führen müssen. Wo wollen wir dann einspringen und den Menschen helfen? Und wo wollen wir das nicht tun, weil wir sagen, sie sind selbstverantwortlich, die Eigenverantwortlichkeit wieder nach vorne heben, wie das die FDP ja oft auch einfordert. Das ist halt eine Frage, die wir uns stellen müssen als Gesellschaft und wo wir natürlich auch diskutieren müssen, ganz klar. Vor allen Dingen bei den unpopulären, bei den auch einschneidenden Maßnahmen müssen wir als Gesellschaft diskutieren, was ist uns lieber. Wollen wir Katastrophen weiter vorantreiben oder nehmen wir uns ein Stück weit zurück? Wollen wir weiter auf Kohlekraft setzen, weil das ist eine Planbarkeit, das ist eine Einfachheit, die damit auch einhergeht? Oder wollen wir sagen, wir wollen eine Zukunftstechnologie aufbauen, wie Windkraft, wobei die ja schon aufgebaut, kaputt gemacht wurde und jetzt wieder aufgebaut werden muss? Aber das sind so die Fragen, die wir uns stellen müssen. Wollen wir manchmal den einfachen Weg gehen oder wollen wir auch Einschneidungen und auch Anmaßungen in Anführungsstrichen in Kauf nehmen, um dafür dann ein besseres Leben letztendlich zu haben oder ein sichereres Leben oder wie auch immer. Aber das sind Diskussionen, die wir führen müssen, ganz klar.
Ja, wir stecken zurzeit auch inmitten einer Energiekrise, das heißt, die Gaspreise steigen enorm und ausgerechnet jetzt will die Stadtwerke Konstanz eine neue Gasleitung bauen. Wie interpretierst du diese Entscheidung? Also sie ist noch nicht final, aber es wird zurzeit immerhin diskutiert, ob man eine solche Leitung bauen soll.
Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der steigenden Gaspreise und Ölpreise ist halt die eigentliche Fragestellung, warum haben wir es verpasst, die Alternativen aufzubauen, uns unabhängig von Importen wie Gas und Erdöl zu machen. Die Chance hätten wir gehabt, wenn wir wie 2007 weitergemacht hätten, beispielsweise mit der Solarbranche. Die Chance haben wir nicht genutzt, die Chance haben wir verpennt und jetzt stehen wir halt vor der Entscheidung, wollen wir weiter in ein System investieren, wo wir uns abhängig von Diktaturen machen, wo wir uns abhängig von einem System machen, das nicht zukunftsfähig ist, in dem wir da noch mehr Geld reinstecken, oder wollen wir in die andere Richtung gehen? Und bei den Stadtwerken Konstanz ist die gleiche Debatte quasi wie auf großer Ebene. In Deutschland wird Nord Stream 2 diskutiert. Soll man sich abhängig machen von Russland oder sollte man lieber die Alternativen aufbauen? Jetzt wird wahrscheinlich, ich bin gespannt, wie die Entscheidung ausfallen wird. Aber die gleiche Frage wird halt auch in Konstanz diskutiert, weniger mit Russland, aber mit der Schweiz. Wollen wir die zweite Gasleitung und damit sogenannte Versorgungssicherheit herstellen, weil das ist der Knackpunkt, worum es geht? Oder wollen wir stattdessen lieber Geld in die Hand nehmen, um in Wärmepumpen zu investieren, um in Nahwärmenetze zu investieren, die wir erneuerbar beheizen können? Und das ist eine Fragestellung, vor der wir jetzt stehen. Und ich glaube, es wäre töricht, Geld für eine Gasleitung in die Hand zu nehmen, wenn wir dasselbe Geld auch in die Erneuerbaren stecken können. Aber man muss natürlich auch die Rahmenbedingungen sehen und dort ist halt auch ganz klar die Bundesgesetzgebung teilweise im Weg und dort wird eben diese Versorgungssicherheit eingefordert. Aber jetzt kann man entweder versuchen, die Spielräume zu nutzen, die man hat, indem man ganze Stadtteile vielleicht umrüstet auf Nahwärmenetze, dafür halt vielleicht noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen muss als für eine Gasleitung, aber die sich am Ende deutlich besser rentieren wird, weil wir haben in Konstanz ja einen Beschluss, dass wir bis 2035 klimaneutral werden wollen. Und der Vorschlag vom IFOI dabei war, die Gasnutzung in der Stadt Konstanz bis 2035 eben um 90% zu reduzieren. Und wenn wir jetzt halt aber den Gas um 90% reduzieren wollen und parallel dazu unsere Gaskapazitäten ausbauen, wird schwierig, das zusammenzubringen und dann auch noch mit dem Klimaschutz eben, wo wir dann auch die Investitionen eher in andere Bereiche reinstecken könnten, ist ein großes Fragezeichen, ob das sinnvoll ist.
Ja, der Klimanotstand wird zum Teil ja auch relativ kritisch betrachtet hier in Konstanz. Also manche sagen, das wäre mehr eine PR-Aktion. Siehst du hier Konstanz wirklich auf einem guten Weg in Richtung Klimaneutralität bis 2035? Oder hat man das Problem noch nicht so intensiv bearbeitet?
Also der Knackpunkt ist, was aktuell schon passiert ist, ist meiner Meinung nach zu wenig. Dafür, dass man einen Klimanotstand ausruft, ist viel zu wenig passiert. Aber jetzt kommt ja, ich glaube, diesen Herbst kommt das, kommt der Maßnahmenkatalog des IFOI-Instituts. Und dort wird sich dann wirklich zeigen, ob der Gemeinderat bereit ist, dem Klimanotstand Taten folgen zu lassen oder nicht. Dieser Maßnahmenkatalog wird sicher auch gewisse Einschränkungen beinhalten, wird sicher auch einige Anmutungen beinhalten, wo man sich drüber streiten kann, ist das jetzt der richtige Weg oder nicht. Und da wird sich halt zeigen, ob der Klimanotstand ernst genommen wird oder nicht. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber man muss natürlich auch betrachten, dass Konstanz als Stadt selbst jetzt einen relativ geringen CO2-Ausstoß hat. Ich glaube, wir sind bei 4 Tonnen CO2 pro Person in Konstanz. Und Städte wie Singen, die jetzt bei 14 Tonnen pro CO2 sind, wollen auch bis 2035 klimaneutral werden. Und da frage ich mich dann, ist das in derselben Relation oder müsste man da nicht versuchen, vielleicht Ticken ambitionierter zu sein als Singen?
Konstanz ist eine Universitätsstadt mit zwei großen Hochschulen und für diese wird das Thema Nachhaltigkeit auch immer wichtiger. Du wolltest eine Nachhaltigkeitsstrategie für Universitäten entwickeln. Kannst du uns dazu ein paar Worte erzählen, was du dir darunter vorstellst?
Ja, also es gibt ja für Elite-Universitäten beispielsweise besondere Fördergelder, um dann eben auch den elitären Status zu halten und weiter voranzubringen und natürlich eine gute Ausbildung zu gewährleisten. Aber da frage ich mich dann, warum haben wir das nicht im Bereich der Nachhaltigkeit? Wir stehen vor so großen Herausforderungen und alle reden immer von Innovation. Wirklich alle sagen dieses Wort. Aber wenn wir uns überlegen wollen, also wenn ich jetzt auf meinen Studiengang die Architektur runterbreche und ich sehe, dass wir eigentlich nur lernen, wie man mit Neubau umgeht, statt wie man mit Bestand umgeht, wie man Werkstoffe oder Gebäudematerialien wiederverwendet und im Kreislauf zuführt und nicht das Gebäude abreißt und danach ist es Müll. Wenn wir sowas nicht in den Lehrplänen drin haben, dann werden wir die Zukunftsaufgaben oder die Aufgaben, die wir eigentlich jetzt schon bearbeiten müssten, nicht lösen. Und wenn wir das nicht mal in der Ausbildung drin haben, egal ob jetzt universitär oder in der normalen Ausbildung, wenn wir das da nicht mit reinnehmen, dann haben wir wenn jetzt Studierende anfangen, dann haben wir in 3 oder 5 Jahren Menschen, die immer noch nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen müssen. Und deswegen habe ich eine Nachhaltigkeitsstrategie eingefordert, wo wir eben sagen, wir bringen den Menschen jetzt bei, was sie eigentlich jetzt schon brauchen, aber spätestens in 5 Jahren sicher brauchen werden, um dann auch die Aufgaben, die vor uns stehen, anzugehen.
Ja, ich denke, die Universitäten haben dieses Problem schon verinnerlicht, aber häufig fehlt es hier noch an der Umsetzung, auch durch finanzielle Mittel.
Ich sehe es bei den Hochschulen und Universitäten, also den Einblick, den ich habe, sehe ich es ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Ich sehe es bei Verwaltungsaufgaben, ja, bei der Mensa oder so. Es gibt mittlerweile veganes Essen, aber auch nicht jeden Tag, zumindest an der HTWG. Es gibt Mehrweggeschirr statt Einweggeschirr. Klar, das sind Maßnahmen und klar, das ist ein Weg und das kann auch in der Nachhaltigkeitsstrategie mit drin sein, aber es ist noch nicht der Weg, der eigentlich auch mitentscheidend ist, nämlich wie wir die Menschen, die wir ausbilden, auf diesen Weg bekommen oder den Weg mitgestalten können. Und da fordere ich zumindest noch mehr ein.
Ja, du hast vorhin die jungen Leute ermuntert, sich auch in Parteien zu engagieren. Wie ist es, wie hat sich denn der Wahlkampf für dich so gestaltet? Also du bist 25 Jahre alt, war diese, dein Alter im Wahlkampf auch mal ein Thema gegenüber der Bevölkerung? Also wurdest du da auch zum Teil kritisch angesehen?
Ja, durchaus. Ich wurde schon auch kritisch angesprochen, ich wurde auch positiv angesprochen, dass sich junge Menschen engagieren und sich einbringen und dass wir mitgestalten wollen oder wir jetzt was anders machen wollen. Das wurde auch sehr positiv gesehen von vielen Menschen. Aber es wurde auch kritisch beäugt, weil dann Menschen gesagt haben, oh, was kann der denn schon geleistet haben mit 25? Was hat er denn für eine Lebenserfahrung? Bringt er überhaupt das mit, was ich im Bundestag haben will an Erfahrung? Und da habe ich aber dann immer entgegnet, wir brauchen auch junge Menschen, die wissen, was aktuell beispielsweise in den Schulen läuft, was in den Hochschulen läuft im Bundestag. Wir brauchen Menschen, die eben, wir brauchen im Bundestag diese Vielfalt der Menschen, die wir eben auch hier im Land haben und die eben die verschiedenen Perspektiven einbringen können. Wenn wir immer nur Menschen haben, und das ist aktuell der Stand, so zwischen 30 und 60 ist die größte Bevölkerungsgruppe. Ich meine, RentnerInnen haben wir 0,7% oder so im Bundestag. Also die sind auch völlig unterrepräsentiert. Aber solange wir nur diese Bevölkerungsgruppe im Bundestag sitzen haben, werden SchülerInnen vergessen. Wir haben es in der Corona-Pandemie gesehen. Werden aber auch die RentnerInnen in ihrer Lebenssituation vergessen. Eben beispielsweise bei Busfahrzeiten oder sei es einfach nur, dass die Busse sich absenken oder wie auch immer. Einfach dieses inklusive Denken passiert schon, aber wenn man persönlich betroffen ist, bringt man solche Themen eben anders vor, als wenn man nicht persönlich betroffen ist. Und das wurde ganz positiv aufgenommen, als ich das dann auch am Wahlkampfstand gesagt habe. Und was natürlich auch immer ein Plusfaktor war, war meine Handwerksausbildung als Schreiner und dass ich schon gearbeitet habe und so. Das hat den Leuten dann auch immer den Wind aus den Segeln genommen, von wegen junger Mensch hat noch nichts gemacht.
Ja, es gibt auch nicht so viele Leute mit Ausbildung, die für den Bundestag kandidieren. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort.
Gut, dann vielen Dank, für, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass ihr euch hier auch die ganze Arbeit macht, um auch über solche Themen zu informieren. Ich finde das gut und wichtig. Und vielleicht nochmal der Shoutout an die jungen Menschen. Bringt euch ein, mischt mit und sagt vielleicht auch, was euch nervt oder was euch ärgert und bringt euch da ein.
Also nicht nur informieren, sondern auch aktiv werden. Ja, vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast, hier neben deinem Studium, das jetzt auch wieder begonnen hat, bei uns im Podcast dabei zu sein. Und dann wünsche ich unseren Hörerinnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.